Schön mit euch mal noch zu sein. Gegenwärtig ist so ein Thema, die in letzter Zeit für uns auch im Kreiswald sehr wichtig geworden ist. Auch deswegen, weil wir so knapp vor einem Jahr uns entschieden haben, ich und meine Frau, so ein bisschen von Gemeindearbeit zurückzuziehen. Da fühlten wir uns nicht so wohl und einfach in dem konzentrieren, was wirklich in unserem Herzen ist. Das ist dann Richtung Anbetung, Gebet und auch dann Lehre für mich. Dann haben wir darüber in unserem Leitungskreis gesprochen und haben dann uns entschieden, dass wir das, was im Haus dort passiert, dass wir das übernehmen und anfangen, in Richtung Anbetungshaus zu entwickeln. Und dann haben wir auch dann unsere Lobpreisabende auch erweitert. Wir haben dann zwei Lobpreisabende pro Woche gehabt. Und dann irgendwann haben wir irgendwie gefühlt, das muss noch etwas mehr sein. Etwas muss noch dazu kommen. Und dann haben wir angefangen, wir haben auch darüber gebetet und haben dann so eine Gebetsschule angefangen. Auch dann. Das heißt, dass jeder Dienstag haben wir Lobpreisabend, jeden Sonntag haben wir andere Hälfte haben wir Gebetsschule, andere Hälfte dann Lobpreis. Einfach um selbst über Beten und für Bitte zu lernen und auch das weitergeben, was wir von Gott bekommen haben darüber. Und eigentlich, das ist auch heute mein Thema, für Bitte und Gebet. Und als erste Bibelstelle möchte ich Jakobus Kapitel 5, Vers 16 nehmen. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es sind verschiedene Gedanken in diesem eine kurze Vers. Ich werde heute nicht über Sündenbekenntnis etwas sagen. Das ist ein anderes Thema. Das haben wir auch schon, hatte ich am Sonntag im Kreiswald schon, was das bedeutet und wozu. Aber heute ist Thema eigentlich diese füreinander zu beten und dann dieses ernstliche Gebet, was damit gemeint ist. Erst die Frage, warum ist eigentlich Gebet nötig? Gott ist der Allmächtig. Was er will, kann er ja tun, nicht wahr? Aber diese Bibelstelle sagt, dass damit, diese ein Wort damit, sagt eigentlich alles. Es bedeutet, dass ohne Gebet bleibt vieles ungeschehen. Ohne Gebet bleibt vieles ungeschehen. Warum das so ist? Ja, eigentlich denke ich, dass Gott hat uns Menschen hier in die Welt gesetzt, einfach um hier seinen Willen zu bewirken. Und er ehrt unsere Berufung dafür. Gott mischt nicht ein in alle Sachen, sondern sein Herz, seine Absicht ist, dass wir das durch seine Kraft, durch seine Wirkung bewirken dann. Was ist ein ernstliches Gebet? Ich habe dieses Wort in der Bibel geguckt und das ist nicht so eindeutig, was das bedeutet, weil das so umfangreich ist. Das bedeutet so vieles. Erst kann man sagen, das ist etwas, was in unser Herzen brennt. Etwas, was uns lebenswichtig ist. Was uns so wichtig ist wie Leben und Tod eigentlich. Und dass es inständig ist, dass es da auch reflektiert in unser Leben, sodass das eigentlich wie immer in Gebet sind, weil dieses Thema so wichtig für uns ist. Und auch, dass wenn wir beten, dass das wirklich wir von unserem ganzen Wesen aus beten. Nicht nur unsere Gedanken, nicht nur unsere Worte, sondern durch unsere Gefühle, durch unsere Wortlaut, unsere Lautstärke, unser Körper. Das ist eigentlich diese ernstliche Gebet. Etwas, was so wichtig ist wie Leben und Tod. Und wenn es uns so wichtig ist, dann denken wir nicht mehr daran, ob das irgendwie anständig ist, wie wir beten. So, wenn du zum Beispiel irgendwo in Tänk vi du stes in irgendeine so einem bei Autobahn und siehst, da ist eine Brücke kaputt. Dann Menschen fahren da mit Autos und du weißt, dass wenn du nichts machst, dann werden sie da runterfallen und sterben. Was machst du? Du denkst nicht mehr, was anständig ist. Du tust alles, um diese Menschen zu halten. Du schreist. Du machst das mit deinem Körper. Klar, dass da eine Gefahr ist, eine Lebensgefahr. Das ist so eine Auswirkung von so einem ängstlichen Gebet. Wenn das in unsere Herzen brennt, dann kommt es auch aus in unsere Handeln, unser Gebet, unsere Fürbitte. Und so ein Gebet ist hier gemeint eigentlich. Es ist nur eine Gebetart gesagt, das vermag viel. Das heißt, ist effektiv, ist wirkungsvoll. Nur diese Art Gebet. Es gibt viele Gebete und alles wirkt etwas. Aber nur diese Art ist wirklich sehr wirkungsvoll. Ich möchte einige Beispiele von der Bibel zeigen. Vielleicht wird das dadurch auch verständlicher. Nehemia Kapitel 1, Vers 3 und 4. Nehemia war ein Mundschenk von König Dareios, glaube ich. War das da? Nein, das war, glaube ich. Naja, ich weiß nicht, welcher König das war. Von Persien. König von Persien. Und Israel war ja in Gefangenschaft dort in Babylonien gewesen. Und dann hat Persien diese übernommen. Und dann Israel dürfte zurück in ihre Heimat. Und dann kamen da Botschafter von zu Nehemia, sagte, dass die Situation da ist. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia wusste, was Gottes Wille war. Gottes Wille war, Jerusalem aufzubauen, nochmal wiederherstellen, sodass Jesus kommen könnte. Und das war eigentlich teilweise schon geschehen. Israel teilweise war zurückgekehrt. Aber alles ging da irgendwie schief. Und für Nehemia war das so wichtig, dieses Anliegen. Er hat das wirklich im Herzen genommen. Das war für ihn wichtiger als sein Leben. Nämlich er war als Mundschenk Königs, war er nicht erlaubt, vor Gott, vor König zu kommen in Trauer. Das wäre eine Hofsbeleidigung, eine Beleidigung gegen den König gewesen. Aber er konnte nichts anderes. Und dann, wenn wir das noch weiterlesen würden, würden da sehen, was passierte. Erst betete er Nehemia, dass bitte Gott, lass mir Gnade sein vor diesem König, weil er wird bestimmt bemerken, dass etwas da ich so eine Trauer habe. Aber für Nehemia war dieses Anliegen wichtiger als sein eigenes Leben eigentlich. Und deswegen hat Gott angefangen, durch ihn zu bewirken. Ein anderes Beispiel nehmen wir einige Jahrzehnte vorher. Daniel Kapitel 9, Vers 1 bis 3. Im ersten Jahr des Darius, hier ist dieser Darius, ja, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war. Im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Was ist dieser Hintergrund? Gott hatte gesagt, dass nach 70 Jahren von des Gefangenschafts sollte Israel zurückkommen in das Land. Und diese 40 Jahre waren vorbei. Und Gott hat auch gesagt, dass Israel sollte unter Babylonien gefangen sein. Aber Babylonien war jetzt besiegt durch Persien und Medien. Und das heißt, diese Zeit war vorbei und nichts war passiert. Israel war immer noch gefangen dort. Gottes Verheißungen erfüllen sich nicht immer automatisch oder sehr oft. Gottes Verheißungen sind Verheißungen, nicht Vorhersagen. Auch Prophetien, wenn wir sie bekommen, sind eigentlich Verheißungen Gottes. Die kommen nicht wahr, nicht unbedingt automatisch, sondern nur dadurch, dass wir wirklich fest an sie halten und sie durchbeten. Daniel hat das bemerkt. Er hat bemerkt, dass das ist Gottes Verheißung. Und nichts ist passiert. Und dann hat er angefangen zu beten. Er sagte, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Und er hat das so in seinem ganzen Wesen gefühlt, dieses Anliegen. Er konnte nicht mehr essen. Er hat nur gebetet. Dieses Anliegen war für ihn so wichtig. Weil er sagt, da ist alles, was Gott für das ganze Welt eigentlich geplant hat, davon abhängig ist. So solche Beispiele sehen wir in der Bibel. Aber jetzt können wir noch sagen, dass, ja, eine Sache möchte ich noch zeigen von der Bibel. Ich lese nicht das, aber ich denke, ihr kennt diese Geschichte. Es gibt einen Fürbitter in dem Alten Testament, den wir vielleicht nicht als Fürbitter erkennen oder erkennt haben, aber der wirklich diese starke Fürbitter-Herz hatte, nämlich Hiob. Hiob, 1. Kapitel, sehen wir, wie er regelmäßig für seine Kinder betete. Im letzten Kapitel sehen wir, dass durch sein Gebet hat Gott den Schicksal seiner Freunde gewandt. Und dazwischen wissen wir, was passiert ist. Seine Trübsal, seine wirklich dieses große Leiden, was er durchmachen musste. Aber wichtig in diesem Punkt ist, dass er hat diesen Widerspruch zwischen seinen Umständen und dem, wie er Gott kannte, erkannt und nicht akzeptiert. Seine Freunde haben immer diese Umstände irgendwie versucht auszureden. Sie sind irgendwie müssen sie doch von Gott kommen. Ich habe gesagt, das kann nicht von Gott sein. Und nachher hat Gott gesagt, dass zu einem von den Freunden, ihr habt nicht über mich, oder habt falsch über mich geredet. Nicht richtig, so wie mein Diener Hiob. Hiob kannte, wie Gott ist. Hiob kannte, was das bedeutet, wenn er wirkt und wenn er mit ihm ist. Und er sagte, dass diese Umstände, wo er sein musste, können nicht von Gott kommen eigentlich. Und das war richtig. Er lag richtig in dieser Sache. Und das war dieser wichtigste Punkt. Er hatte dieses Herz des Anbeters. Dieser Fürbitter, meine ich. Herz des Fürbitters. So, wichtigste Eigenschaft des Fürbitters ist zu erkennen, dieser Widerspruch, dieser Gegenteil von Umständen und Gottes Wille. Und das nicht akzeptieren. Nicht irgendwie ausreden, nicht irgendwie Wege zu finden, wie man das erklären könnte. Unser Problem ist, dass wir versuchen, die Bibel durch Umstände zu interpretieren. Wir versuchen irgendwie das zu klären, das ist doch irgendwie Gottes Wille, was hier passiert. Oder in unserer Umwelt passiert. Irgendwie hat das doch Gott in seiner Hand. Klar, Gott hat das in seiner Hand, aber er hat uns gesetzt, um sein Wille zu bewirken oder dass er durch uns sein Wille bewirkt. Und das geschieht durch Fürbitte. Wenn etwas uns ganz einnimmt, wenn so ein wichtiges Anliegen ist, dann geht das durch unsere ganzen Wesen, durch unsere Seele, Geist und Leib. Und das beste Beispiel dafür ist Jesus selbst. Wir nehmen Hebräer Kapitel 5, Vers 7. Kapitel 6, Vers 7, oder wie ist das? Okay, 5, ja, genau. Dieser hat in den Tagen, hier spricht die Bibel über Jesus, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seine Gottesfurcht willen. Das ist der Beispiel Jesu für uns für Gebet. Laute Rufen und Tränen. Das heißt, Jesus hat stark gebetet durch sein ganzes Wesen. Nicht nur etwas leise. Warum? Gott ist nicht taub. Wir beten nicht dafür Gottes wegen. Sondern wir setzen unser ganzes Wesen dafür. Wenn du nur ein 5% oder 10% von deinem Wesen ist, dann wirkt das Gebet entsprechend weniger. Denke ich. Wenn du 100% von deinem Wesen setzt in Gebet, dann wirkt das auch entsprechend mehr. Wenn etwas für uns wichtig ist, dann denken wir nicht mehr, was anständig ist, was nicht anständig ist. Aber wir gehen weiter. So, unser Problem ist, dass wir die Umstände annehmen und nicht sehen, dass die überhaupt nicht Gottes Wille entsprechen. So wie Hiobs Freunde. Und warum das? Wir erkennen Gottes Wille nicht so. Wir wissen eigentlich nicht, was Gott möchte. Wie sollten die Umstände und wie sollte unser Leben sein eigentlich? Was hat Gott für uns geplant? Das wichtigste Anliegen von Paulus überhaupt, habt ihr das hier daran gedacht, war, dass die Christen erkennen, was sie in Jesus haben. Oder was eigentlich, wer Jesus ist. Was durch seinen Sieg auf dem Kreuz, was das bewegt. Was sollte das bewirken in unserem Leben, in unseren Umständen? Wir können das jetzt erstmal zwei Gebete von Paulus nehmen, einfach durchgehen. Ich werde nicht so viel davon, aber dass ihr das seht, dass das wirklich so ist. Das war das wichtigste Gebetsanliegen von Paulus, dass die Christen einfach erkennen, wie Christus ist und dadurch erkennen, wie sein Wille ist in unserem Leben. So, Epheser Kapitel 1 erstmal, Vers 13 bis Vers 15 bis 23. Ja. Darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Das heißt, die Christen hatten schon Liebe. Liebe Jesu da. Auch Glaube. Aber was fehlte oder was mangelhaft war, war das, wofür Paulus betete. Ich lasse nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seines Selbst. Erstmal einige Worte darüber. Herrlichkeit bedeutet offenbarte Gottes Wesen. Offenbarte Wesen Jesu. Vater der Herrlichkeit. Das ist der Vater, der so ist, dass er sein Wesen uns offenbart. Euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe und Erkenntnis seiner selbst. Das ist das Wichtigste, was wir haben sollen. Das ist unser größtes Problem, dass wir das nicht haben, wenn wir das haben, nicht haben und, oder nur mangelhaft haben. Und dann können wir weiterlesen. Vers 18. erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in der Heiligen ist, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus dem Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Was bedeutet Fülle? Verwirklichung. Zu Ende bringen. Eigentlich in der Bibel ist das Wort auch Vollkommenheit genannt. Und diese bedeutet, den Ziel zu erreichen. Vollkommenheit bedeutet nicht irgendeine moralische Vollkommenheit, sondern Vollkommenheit bedeutet, den Ziel zu erreichen, was Gott für uns hat. Den Plan Gottes, dass das Wirklichkeit wird. Er hat uns gesetzt, dass sein Wille durch uns geschieht. Wir beten auch in Vater unser, wir beten, dass dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist dieses erste Gebet eigentlich. So, er hat Jesus ist als Haupt gesetzt. Das bedeutet, er ist unser Muster. Er ist der, nach dem wir uns einrichten sollen, dem wir folgen sollen. Er soll uns führen. Er soll uns das beibringen, was wir tun. Andere Gebet, sehr ähnliches, finden wir Kolosser Kapitel 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Paulus sagte, wir hören nicht auf. Das heißt, er selbst hörte nicht auf. Das war sein ständiges Gebet, dass es so passiert. Und auch das von seinen Begleitern. Wir hören Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. In aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandert und ihm in allen wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Gott hat also uns teilhaftig gemacht, in dem, was er ist, sodass das durch uns weiterfließt. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind in Gottes Reich gesetzt. Das heißt, dort, wo Gott herrscht, wo er wirkt. Ja, dann weiter. In der wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Diese ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste ist. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Jesus ist der Erste, das heißt, wir sind der Zweite. Wir kommen danach. Wenn er der Erste ist, dann kommen wir danach. Er führt uns zu diese gleiche Fülle, was er hat, sodass er durch uns wirken kann. Und Gott zu erkennen, das ist wirklich dieses Gebetsanliegen, was Paulus hatte. Jesus zu erkennen. Je mehr wir Jesus erkennen, desto mehr wird sein Herz mit unser Herz eins sein. Und wir erkennen in unserem Herz, was seine Anliegen sind. Die Dringlichkeit des Gebetsanliegens kommt nur dadurch, dass wir diese Dringlichkeit bei Gott spüren. So eine Dringlichkeit, worüber wir vorher gesprochen haben. Wir können so eine Dringlichkeit nicht selbst produzieren. Das kommt dadurch, dass wir einfach Gemeinschaft mit Gott haben. Einfach, dass sein Herz in unser Herz verbunden wird. Das passiert eigentlich automatisch, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Unsere Herzen werden mit seinem Herz verbunden. Und dann werden sein Anliegen, diese Dringlichkeit in seinem Herzen wird auch in unser Herz sichtbar. Ist nicht etwas zu hoch für uns. Es ist einfach, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Einfach ihm in uns wirken lassen. Und dadurch erkennen wir ihn mehr und mehr. Aber auch, dass wir in der Bibel forschen, wie ist Jesus? Was bedeutet es eigentlich, dass er auf dem Kreuz gestorben ist? Was hat er dadurch bewirkt? Dadurch erkennen wir dann seinen Willen. Wir lesen noch von seinem Willen etwas. In Römer Kapitel 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ist genau das gemeint hier, dass wir erkennen, was ist Gottes Wille für meine Umstände, für meine Umgebung. Und dann erkennen wir diesen Widerspruch, diese Spannung zwischen dem, was wir sehen und was Gottes Wille ist. Und dann fangen wir an zu beten. Das ist so eine Kraft für unser Gebet. Diese Spannung ist Kraft für unser Gebet und für Bitte. Erneuerung ist eigentlich immer verbunden mit, dass wir erkennen, wie Jesus ist. Mehr und mehr. Und jeder kann das. Jeder kann da wachsen. Jeder hat seinen Stand, wo er jetzt ist, und dort kann er wachsen. Immer wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir einfach Gottes Geist in uns wirken lassen, dann fangen wir an, hier in diesem Bereich zu wachsen. Und dann erkennen wir besser und besser, was ist eigentlich Gottes Wille, was ist sein Plan. Was hat er vor, als er mich und dich geschaffen hat? Was hat er eigentlich für uns, unser Leben geplant? Dass wir diesen Ziel erreichen. Das wird diese Vollkommene. Dass wir diesen Ziel erreichen, was Gott uns gegeben hat. Unser Leben. Und dann können wir besser erkennen, wie anders wir die Umstände sein können wie sein Wille. Und dann wird das uns ein inständiges Gebet. Und das bewirkt, dass Gottes Wille passieren. Fängt an zu passieren. Fängt an zu uns zu kommen. Jesus hat also durch sein Tod und Auferstehung nicht nur das rückgängig gemacht, was Sündenfall bewirkt hat, sondern noch viel mehr. Die Bibel sagt, dass wenn durch einen Mensch Sünde in die Welt gekommen ist und Macht über alle Menschen genommen hat, wie viel mehr ist durch Tod Jesu und Auferstehung das Gegenteil passiert. Das heißt, das, was Adam verloren hatte, das hat Jesus wiederhergestellt. Das ist das, was uns gehört. Und erste Sache war, dass Adam hatte Gemeinschaft mit Gott. Eine Gemeinschaft jeden Tag, eine ständige Gemeinschaft. Für Gott war das wertvoll, seine Zeit dort mit denen zu verbringen. Und zweite Sache, Gott hat gesetzt den Mensch, dass sie eine Kraft ausübt in seiner Umgebung. Dass Gottes Wille durch den Mensch geschieht. Das heißt, diese zwei Sachen sind die wichtigsten, wozu wir geschaffen sind. Einfach Gemeinschaft mit Gott zu haben, ihn zu erkennen und dadurch unsere Umgebung zu verwandeln. Und das geschieht dann durch Fürbitte, Gebet. Dafür hat Gott jeden von uns berufen. Diese erste Bibelstelle, nehmen wir doch mal diese erste Bibelstelle nochmal. Jakobus 5. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Hier ist nicht gesagt, dass nur einige das tun sollten, sondern wir sind alle dafür berufen. Dass wir Gottes Wille erkennen. Wie ist sein Wille? Und dann einfach beten, dass sein Wille geschieht. Und so ein Gebet, wenn es wirklich uns im Herzen ist, wenn unser Herz mit Gottes Herz verbunden ist, dann wird auch die Dringlichkeit seiner Anliegen Dringlichkeit für uns werden. Und dann kommt das durch als so eine Fürbitte, so ein inständiges Gebet. Dazu hat Gott uns berufen, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dann sein Wille durch Gebet und Fürbitte zu bewirken. Amen.